Aus München grüßt Leon Bichler alle Hörer von Radio Maria Südtirol und von Radio Horeb. Schön, dass Sie dabei sind. Einmal pro Monat machen wir im Grundkurs des Glaubens Sendungen zum Aufbau und Ablauf der Heiligen Messe und heute ist es auch wieder soweit. Wir sprechen heute schwerpunktmäßig über den dritten der vier großen Teile, in die eine Heilige Messe aufgeteilt ist, nämlich über die Eucharistiefeier. Den Eröffnungsteil und den Wortgottesdienst haben wir also bereits in den vorhergehenden Sendungen behandelt, die Sie auf horeb.org bei den Podcasts nachhören können oder auf CDs, wenn Sie sich kostenfrei die letzten Sendungen zum Ablauf der Heiligen Messe bestellen, bei unserem CD-Dienst unter 08328 921 120. Wenn Sie Fragen zum Messaufbau oder zu einzelnen Teilen der Liturgie haben, notieren Sie sich am besten jetzt schon mal unsere Hörernummer und stellen Sie Ihre Fragen gerne im Laufe der Sendung live. Die Nummer, mit der Sie zu uns live ins Studio kommen, lautet 089 517 008 008. Und auch heute darf ich unseren Liturgieexperten Pfarrer Ulrich Filler aus Köln in dieser Sendung begrüßen. Herzlich willkommen auf Radio Horeb, Pfarrer Filler.
Grüß Gott.
Pfarrer Filler, diese Sendung lehnt sich ja wie auch die letzten Folgen an Ihr Buch Liturgie, das Herz der Kirche an, in dem kaum Fragen zur Liturgie offen bleiben. Und man kann dort auch alles nochmal genau nachlesen, was wir hier behandeln. Und man kann natürlich auch, wie erwähnt, unsere vorangegangenen Sendungen hören, sodass ich Sie bitte, den zuletzt behandelten Teil der Heiligen Messe, nämlich die Fürbitten, die noch zum Wortgottesdienst gehören, abzuschließen und sodann mit der Erklärung der Eucharistiefeier zu beginnen.
Sehr gern. Wir haben ja bereits betrachtet und gesehen, dass die Heilige Messe in zwei große Teile zerfällt. Der erste Teil ist der Wortgottesdienst mit der Eröffnung, die vorausgeht. Der zweite Teil die Eucharistiefeier mit dem Abschluss der Heiligen Messe am Ende. Und im Wortgottesdienst steht eben, wie gesagt, die Verkündigung des Gotteswortes, der Heiligen Schrift im Mittelpunkt. Wir hatten ja auch immer wieder darauf hingewiesen, dass Liturgie, Gottesdienst der Kirche, immer von zwei Bewegungen lebt. Die Bewegung von unten nach oben, eine aufsteigende Bewegung. Die Menschen treten vor das Angesicht Gottes. Wir kommen mit unseren Anliegen, mit der Bitte um Vergebung. Wir preisen und loben Gott. Und es gibt die andere Bewegung von oben nach unten. Gott tritt in unsere Mitte. Christus ist gegenwärtig, wenn wir gemeinsam die Heilige Messe feiern, Liturgie feiern und er will uns begegnen. Und jetzt haben wir eben im Wortgottesdienst die Verkündigung des Gotteswortes gehört, die Lesungen aus dem Alten und Neuen Testament, die Verkündigung des Evangeliums. Der Priester, zumindest an den Sonntagen, legt in der Homilie, in der Predigt dann die Heilige Schrift aus, deutet sie für unsere Zeit und dann kommt nach dem Glaubensbekenntnis, kommen dann die Fürbitten, das sogenannte allgemeine Gebet. Wir beten in den großen Anliegen der Kirche und der Welt stellvertretend füreinander. Diese Fürbitten sind erst nach der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils wieder in den Gottesdienst hineingekommen. Vorher sind sie etwa im 6. Jahrhundert aus der Messe heraus verschwunden und es gab sie eben vorher nicht. Und jetzt sind sie eben an dieser Stelle vorgesehen, dass eben die Gemeinde durch das Gebet, so heißt es in der Einführung zur Heiligen Messe, ihr priesterliches Amt ausübt. Ich weise darauf hin, dass wir in der Taufe ja alle mit Jesus Christus verbunden worden sind und Anteil haben an seinem Königtum, Prophetentum und Priestertum. Es gibt ja nicht nur das besondere Weihepriestertum in der katholischen Kirche, sondern es gibt eben auch das gemeinsame Priestertum aller Gläubigen. Wir alle sind durch die Taufe, durch unsere Christusverbundenheit zu diesem priesterlichen Dienst berufen und der sich zum Beispiel darin vollzogen wird, dass wir eben im Gebet miteinander und füreinander eintreten. Und hier wird das in der Heiligen Messe an der Stelle getan, dass wir eben beten in den Anliegen der Kirche für die Regierenden, für das Heil der Welt, in den verschiedensten Nöten, die uns bedrängen, für die Ortsgemeinde und klassischerweise am Ende auch für die Verstorbenen. Es ist eben bei den Fürbitten darauf zu achten, dass wenn man die eben vorbereitet, das sind eben, ist eines der Elemente der Heiligen Messe, dass der Gestaltung des Priesters oder der Vorbereitungskreise obliegt, dass man eben hier auch immer darauf achten muss, dass tatsächlich Fürbitte heißt, wir beten für jemanden, wir beten um etwas und wir machen nicht irgendwelche Aussagen oder missbrauchen diese Gelegenheit, um irgendwelche Botschaften unter das Volk zu streuen, sondern hier muss tatsächlich eben für die Anliegen der Kirche und der Welt gebetet werden.
Wie könnte man das ausbeuten oder ausnutzen, um jetzt, wie Sie sagen, Botschaften unter das Volk zu mischen?
Naja, es ist schon mal so, dass die Leute eben dann mit Aussagesätzen beginnen. Immer noch werden heute Frauen in der Kirche unterdrückt und dann folgen irgendwelche persönlichen Wünsche, die dann manchmal subjektiv gefärbt sind. Oder es gibt auch schon mal gerade in Kindermessen ist das so, dass man mit diesen moralistischen Anforderungen kommt. Lieber Gott, gib, dass wir Papa und Mama gehorchen. Das ist eben keine gute Fürbitte. Das ist eben etwas, das man Kindern vielleicht besser unmittelbarer zu verstehen geben könnte. Oder eine Fürbitte wie, Herr, mach, dass wir mit den Armen teilen. Das ist eben eigentlich die Aufforderung, spendet bitte Geld für die Armen. Also da muss man schon ein bisschen darauf achten in Formulierungen, dass es tatsächlich darum geht, diesen wichtigen Dienst auszufüllen, stellvertretend füreinander vor Gottes Angesicht einzutreten.
So viel also zu den Fürbitten, die den Wortgottesdienstteil der Heiligen Messe beschließen. Daran schließt sich ja dann die Eucharistiefeier an. Man nennt diesen Teil auch Opfergottesdienst. Warum denn eigentlich Opfergottesdienst? Denn Eucharistiefeier, so haben wir auch schon im Vorfeld der anderen Sendung gelernt, heißt ja Danksagung. Was hat jetzt hier Danksagung und Opfer miteinander zu tun?
Eucharistie, die Danksagung, bedeutet, dass wir dem himmlischen Vater danken, dass er uns seinen Sohn Jesus Christus schenkt, der Mensch geworden ist und der uns durch sein Sterben am Kreuz, durch seinen Tod und seine Auferstehung erlöst hat. Und dieses Geheimnis wird ja gegenwärtig, wenn wir die Heilige Messe feiern. Deshalb meinen beide Begriffe eben dasselbe. Wir feiern im Gedächtnis die Heilstaten Christi, die für uns gegenwärtig werden. Das ist der Grund zu danken, Eucharistie. Das ist eben das Opfer, in dessen Wirklichkeit wir eintreten. Deshalb Opfergottesdienst, die Heilige Messe, die wir als Opfermahl verstehen können. Das ist es ja, worum es geht. Wir verwenden den biblischen Begriff des Gedächtnisses. Tut dies zu meinem Gedächtnis, sagt der Herr. Und das ist eben ein ganz besonderer Begriff, der mehr bedeutet als eine bloße Erinnerung. Es geht nicht nur darum, dass wir uns versammeln, um uns an etwas zu erinnern, was Gott vor langer Zeit getan hat, vor 2000 Jahren, sondern es geht darum, dass wir, indem wir diese Heilstaten gedenken, dass sie für uns gegenwärtig werden, dass wir in ihre Wirklichkeit hineinschreiten, dass Christus tatsächlich, wenn wir die Heilige Messe feiern, gegenwärtig wird auf dem Altar, dass wir in die Wirklichkeit des einen Opfers, das er ein für alle Mal dargebracht hat, das nicht wiederholt wird, das wäre ganz falsch, aber dass wir in die Wirklichkeit des einen Opfers einbezogen werden und dass Christus gegenwärtig wird mit Gottheit und Menschheit, mit Leib und Seele unter den Zeichen von Brot und Wein, das bedeutet eben das Gedächtnis feiern, die Heilstaten Gottes werden für uns zur lebendigen Gegenwart und Wirklichkeit. Und das soll eben in diesen beiden Begriffen zum Ausdruck kommen.
Wir haben ja schon gesehen, dass, also in den vorherigen Sendungen gesehen, dass jeder dieser großen Messteile aus verschiedenen Elementen besteht, aus verschiedenen Teilen wiederum aufgebaut ist. Und was ist denn der erste Teil dann der Eucharistiefeier?
Genau, die Eucharistiefeier beginnt mit der Gabenbereitung, an die sich das Hochgebet anschließt, das könnte man sagen, das Zentrum, der Kern der Messfeier, das Hochgebet, in dem eben die Konsekration, die Wandlung stattfindet. Und daran schließt sich als gemeinsames Gebet das Vaterunser an. Dann gibt es das Friedensgebet, den Friedensgruß, die Brechung des Brotes mit dem Gebet des Lamm Gottes, dann die Kommunion und die Kommunionausteilung. Dann endet dieser Teil mit dem Schlussgebet und es folgt noch die Entlassung mit dem Segen. Das sind so die verschiedenen Teile der Eucharistiefeier. Und der erste Teil ist eben die Gabenbereitung, ein Ausdruck, der etwas missverständlich eigentlich ist, denn Brot und Wein werden ja nicht erst zubereitet, sondern sind bereits fertig da und sie werden nun zum Altar gebracht.
Und wie geht's dann weiter? Also ich erinnere mich, dass zum Beispiel im Anschluss der Priester die Gaben dann in die Höhe hebt und dann auch ja Gebete spricht. Was hat das denn zu bedeuten?
Genau, es geht nun darum, dass das Hochgebet vorbereitet wird, dass es eben darum geht, dass wir uns jetzt bereit machen dazu, dass wir das Opfer Christi feiern, das Geheimnis seines Todes und seiner Auferstehung. Und dann werden eben normalerweise in der Sonntagsmesse von den Ministranten die Gaben von Brot und Wein zum Altar gebracht und der Priester hebt sie etwas in die Höhe und spricht die Darbringungsgebete, wo eben Gott darum gebeten wird, dass eben in diesen Gaben uns Christus begegnen kann unter dem Zeichen von Brot und Wein. Im feierlichen Hochamt kommt dann der Weihrauch als Zeichen der Ehrfurcht, als Zeichen der Anbetung. Dann werden eben die Gaben und der ganze Altar, der ja auch immer ein Sinnbild für Christus ist, inzensiert, also beweihräuchert. Und daran schließt sich an ein Akt der Buße, könnte man sagen, die Händewaschung. Der Priester lässt sich eben mit Wasser über die Hände gießen, ein Zeichen der Buße, ein Zeichen der Bitte um Vergebung, ein Zeichen, ich will rein werden von der Sünde. Wir kennen das ja von Pontius Pilatus, der sich auch die Hände hat waschen lassen, um zu zeigen, ich will eigentlich unschuldig sein an diesem Urteil, das mir nicht rechtens zu sein scheint, der sich dann nicht durchsetzen konnte. Aber dieses Zeichen findet sich eben auch in der Feier der Heiligen Messe. Herr, wasche ab meine Schuld, betet der Priester und lässt sich das Wasser über die Hände gießen. Und schließlich folgt dann eben das Gabengebet, eines der Amtsgebete des Priesters. Es gibt ja das Tagesgebet, das Gabengebet und das Schlussgebet, die in jeder Messfeier auch unterschiedlich sind, wo jetzt einmal diese Gabenbereitung beendet und zusammengefasst wird und wo eben der himmlische Vater noch einmal gebeten wird, dass er eben uns nun in seinen Sohn schenkt, dessen Opfer wir feiern.
Wie ist denn so ein Gabengebet dann inhaltlich gestaltet? Was betet der denn dann?
Es geht immer darum, dass wir im Grunde genommen den himmlischen Vater bitten. Es ist immer oder in der Regel an Gott den Vater gerichtet. Und es wird dann eines der Heilsgeheimnisse vielleicht erwähnt. Und es wird darum gebeten, dass wir eine engere Verbindung mit Gott kommen. Vielleicht kann man in einem Beispiel einfach mal deutlich machen. Jetzt am kommenden Sonntag wird das Fest der Verklärung des Herrn gefeiert. Und da heißt das Gabengebet Gott unser Vater. Das ist immer die Anrede, es richtet sich an den himmlischen Vater. Sende über uns und diese Gaben das Licht deiner Herrlichkeit, das in deinem Sohn aufgestrahlt ist. Verklärung des Herrn, wir erinnern uns, es geht eben darum, dass es auf dem Berg ist, dass er dort von dem Licht Gottes erfüllt wird. Und jetzt beten wir darum, dass das Licht der Herrlichkeit Gottes über uns gesendet wird und über die Gaben, die wir zum Altar gebracht haben. Wir beten weiter, es vertreibe das Dunkel der Sünde und mache uns zu Kindern des Lichtes. Die Sünde soll mit ihrer Dunkelheit vertrieben werden. Wir selbst wollen Kinder des Lichtes werden. Das ist also hier eben diese wunderbare Kombination. Wir erinnern an ein Ereignis aus der Heilsgeschichte, hier die Verklärung des Herrn. Wir bitten darum, dass das Licht der Herrlichkeit Gottes die Gaben und uns selbst erfüllen möge. Wir bitten darum, dass die Sünde verschwindet, wir als Kinder des Lichtes leben und es endet immer mit durch Christus, unseren Herrn. Das ist ja auch etwas ganz Wichtiges, dass die Gebete, die in der Messe, in der Liturgie gesprochen werden, immer so enden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Denn das ist das, was wir tun, wenn wir liturgisch beten. Wir treten nicht alleine vor Gott, sondern wir verbinden uns mit Jesus Christus, der unser Mittler und Fürsprecher ist. Wir beten mit ihm, wir beten in ihm, wir beten durch ihn. Das wird immer der Priester deutlich sagen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn, denn nur wenn wir uns mit ihm verbinden und ihm vereinen, kann unser Gebet den Himmel auch erreichen. Denn er ist der einzige Weg zum Vater. Deshalb vereinen wir unser Gebet mit ihm und tun dies auch da im Gabengebet.
An das Gabengebet schließt sich ja dann nachher auch die Kollekte an. Und hat die eigentlich in der alten Zeit, also im frühen Christentum, auch schon stattgefunden?
Genau, ja, das ist eben, das gehört zusammen, Kollekte und Gabenbereitung. Es war eben früher in der alten Kirche üblich, dass die Menschen eben nicht nur Geld gespendet haben bei dieser Gelegenheit, sondern auch andere Sachen nach vorne gebracht haben, um sie anschließend zu teilen beim gemeinsamen Essen, beim gemeinsamen Mahl. Oder es ist zum Beispiel heute auch noch so, ich weiß es von einem Freund, der katholischer Priester in Nigeria ist, dort eine Missionspfarrei hat. Und dort ist es eben so, dass die Kirche ein ganz anderes System hat als bei uns. Da gibt es zum Beispiel keine Kirchensteuer und die Pfarrer bekommen auch kein Gehalt von ihrem Bischof, sondern sie müssen davon leben, was die Pfarrgemeinde ihnen geben kann zur Unterstützung, zum Lebensunterhalt. Und dann wird tatsächlich zur Gabenbereitung, dann das bringt jeder das nach vorne, was er geben kann und was der Pfarrer gebrauchen kann. Dann kommen vielleicht mal ein paar Hühner, die nach vorne gebracht werden, oder zwei Rollen Klopapier oder ein paar Flaschen Bier oder was auch immer, die Menschen dann da geben wollen. Das ist eben bei uns jetzt darauf beschränkt in der Regel, dass dann während der Gabenbereitung das Geldopfer der Menschen eingesammelt und nach vorne gebracht wird.
Viele sagen ja, dass gerade die Rede von der Gabenbereitung problematisch sei. Warum denn eigentlich?
Ja, wie ich bereits sagte, eingangs geht es ja nicht darum, dass die Gaben von Brot und Wein erst bereitet werden müssten. Das Brot ist gebacken und der Wein ist gekeltert. Sie sind also, sie müssen nicht zubereitet werden. Also rein semantisch ist das ein nicht genauer Ausdruck. Man könnte eher von Opferbereitung sprechen, denn es geht hier darum, dass wir eben das Opfer Christi feiern und dass wir nun die Gaben zum Altar bringen, um genau das zu tun.
Also dadurch wird dann sozusagen ja mehr der Prozess hier unterstrichen, der Vollzug, oder?
Genau. Und es ist eben auch so, dass diese Gabenbereitung, diese Opferbereitung eben auch für jeden Gläubigen, der in der Kirche ist, eine wertvolle und wichtige Gelegenheit mit sich bringt. Nicht nur der Priester betet die Darbungsgebete und bittet um die Vergebung der Schuld, sondern jetzt ist für jeden Einzelnen die Gelegenheit, sich selbst sozusagen mit auf den Altar zu legen. Mit den Gaben von Brot und Wein soll jeder, der die Heilige Messe mitfeiert, auch bereit sein, sich selbst mit in das Opfer Christi hineinzugeben. Das heißt konkret, ich darf dem Herrn sagen, was mir Sorgen bereitet, was meine Not ist, was mich umtreibt, auch was mir Freude macht und was schön ist. Eben mein ganzes Leben darf ich mit auf den Altar legen, mich selber sozusagen kann ich mit auf den Altar legen, um in das Opfer Christi hineingenommen zu werden. Und ich darf darum bitten, dass, wenn wir das Opfer Christi feiern, ich auch selbst etwas von dieser Verwandlung erfahre, dass Gott mich, wenn ich mich bereits zur Hingabe ihm zur Verfügung stelle, dass ich eben auch dann selbst von Gott berührt und verwandelt werden kann, dass ich Christus ähnlicher werde. Das ist eben auch die Gelegenheit, wo hier jeder Einzelne sich mit hineingeben kann in das heilige Geschehen.
Also wird deswegen dann auch von der Eucharistie als Sakrament der Einheit der Kirche gesprochen, weil sozusagen alle, die zur Kirche gehören, hier auch mit eingeschlossen sind?
Genau, wir sind alle mit eingeschlossen zur Kirche. Es wird gleich im Hochgebet nochmal deutlich, dass man eben hier stellvertretend für die ganze Kirche, vom Papst bis zu den Christen überall auf der Welt betet. Das ist eben das Sakrament der Einheit. Es wird nochmal deutlich so in den Gaben auch von Brot und Wein, die vielen Körner, die zu einem Brot geworden sind, die vielen Trauben, aus denen der Wein gewonnen worden ist. Das ist eben hier ein schönes Bild dafür, dass die Christen vereint sind in der Gemeinschaft der Kirche.
Sie haben das Hochgebet schon angesprochen. Was ist es denn genau? Und was beinhaltet dieses Hochgebet? Wann ist es denn auch eigentlich entstanden?
Genau, das eucharistische Hochgebet, in dessen Zentrum die Wandlungsworte stehen, also die Worte, die Jesus im Abendmahlsaal gebetet hat, hat sich entwickelt. So zwischen dem 3. und 6. Jahrhundert in Rom, das eben, und dieses Gebet war für viele Jahrhunderte lang maßgeblich für die lateinische Kirche. Man spricht vom Hochgebet, vom Kanon oder vom römischen Messkanon. Kanon heißt so viel wie Maßstab. Und das hat sich also dann durchgesetzt, dass überall in der christlichen, katholischen Welt dieses Gebet gebetet wurde. Die Ursprünge liegen in der Antike irgendwie im Dunkeln. Man kann es nicht ganz genau historisch nachvollziehen, wann es zum ersten Mal oder so gebetet worden ist. Wir wissen es aber, dass eben diese Entwicklung bis zu der heutigen Form eigentlich so 3. bis 6. Jahrhundert stattgefunden hat. Nach der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils sind weitere neue Hochgebete geschaffen worden, teilweise im Rückgriff auf andere ältere Texte. Und wir haben jetzt hauptsächlich im Messbuch 4 verschiedene Hochgebete. Es gibt auch noch eine ganze Reihe weiterer, die in den letzten Jahrzehnten entstanden sind für Hochgebete für die Messfeier, in der hauptsächlich Kinder anwesend sind und oder Hochgebete für Messer mit Gehörlosen und so weiter. Also eine ganze Reihe von solchen Hochgebeten stehen soll zur Verfügung. Aber sie alle haben eben in ihrem Herzen, in ihrem Zentrum die Wandlung, die Konsekration. Da wird nochmal deutlich, wir feiern die Heilige Messe und wir tun im Grunde genommen das, was Jesus im Abendmahlsaal getan hat bei der Feier des letzten Abendmahls. Das war die erste Feier der Heiligen Messe. Und dort hat er in diesem Ritus seinen Kreuzestod und seine Auferstehung im Grunde genommen präsent gemacht. Und er hat eben Brot und Wein genommen, es seinen Aposteln gereicht. Das ist mein Leib, das ist mein Blut, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und das tun wir auch, wenn wir heute die Heilige Messe feiern.
Pfarrer Filler, das Hochgebet besteht ja seinerseits auch wieder aus 10 ja festgelegten Elementen, die sich jetzt nicht beliebig ändern. Können Sie die vor der nächsten Liedpause knapp zusammenfassen bzw. knapp umreißen, welche 10 Elemente das sind?
Ja, wir haben zunächst einen Dialog, mit dem das ganze Hochgebet eröffnet wird. Der Herr sei mit euch und in deinem Geist erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Und dieser Dialog geht über in die Präfation. Das ist ein Lobgebet, das der Priester betet, das immer auch unterschiedlich sein kann in der Heiligen Messe. Und die Präfation endet mit dem Sanctusgebet, heilig, 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 Gott Herr aller Mächte und Gewalten. Dann kommt eine kurze Überleitung nach dem Sanctus oder auch eine längere Überleitung, es kommt auf das Hochgebet an. Und dann kommt die sogenannte Epiklese, das heißt, die Herabrufung des Heiligen Geistes. Wir bitten darum, dass Gottes Geist die Gaben von Brot und Wein erfüllen möge. Und nach der Epiklese kommt dann die Wandlung, die Konsekration. Der Priester spricht die Worte Jesu, also eigentlich leiht er dem Herrn seine Stimme. Hier wird deutlich, der Priester handelt ganz und gar als Stellvertreter Jesu Christi. Christus verwendet als sein Werkzeug, um selbst hier gegenwärtig werden zu können. Nach der Wandlung gibt es ein Gedächtnis. Der Priester erinnert im Gebet an die Heilstaten Gottes. Das nennt man Anamnese, also Erinnerung. Dann gibt es das Darbringungsgebet, also wir sprechen aus, für wen wir die Heilige Messe feiern, was unsere Anliegen sind. Wir beten dann anschließend in den Fürbitten für Lebende und Verstorbene, für die ganze Kirche, für die Kirche auf der ganzen Welt. Und es endet schließlich mit einer Doxologie, also einem Lobpreis, zu dem der Priester die Gaben von Brot und Wein noch einmal erhebt. Ich würde vorschlagen, das nach der Musikpause gleich nochmal einzeln an einem Beispiel anzuschauen und nochmal genau zu sagen, worum es dann jeweils geht.
Sehr gerne, da steigen wir dann gleich wieder ein. Und wenn unsere Hörer in der Zwischenzeit gerne bei uns ihre Fragen stellen möchten, beziehungsweise dann in der Live-Sendung, dann können sie jetzt während des Liedes anrufen und dann live in die Sendung kommen, und zwar unter der Rufnummer 089 517 008 008, und aus dem Ausland unter der 004989 517 008 008. Bis gleich. Leon Bichler begrüßt Sie auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zu unserer Sendung über den Aufbau und Ablauf der Heiligen Messe mit dem Bestsellerautor Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Pfarrer Filler, wir haben jetzt schon über die verschiedenen Teile des Hochgebetes in der Eucharistiefeier gesprochen. Und 10 Stück waren es an der Zahl. Erzählen Sie doch bitte noch mal ein bisschen eingehender, weil es jetzt ja sehr überblicksartig war, welche Inhalte die Konsekration, dieser zentrale Teil, also die Wandlung von Brot und Wein, denn hat.
Ja, das eucharistische Hochgebet beginnt mit der Präfation, dieser Lobrede, die mit einem Dialog eingeleitet wird. Dieser Dialog stimmt uns nochmal ein, dass wir Eucharistie feiern, dass wir unsere Herzen erheben, dass wir dem Herrn, unserem Gott, Dank sagen dafür, dass er uns seinen Sohn schenkt. Die Präfation, die der Priester vorträgt, ist immer ein Text der Danksagung an den Vater gerichtet. Durch Christus im Heiligen Geist beten wir und betrachten eines der großen Festgeheimnisse der jeweiligen Messfeier. Das wird immer also ein Aspekt des gesamten Heilswerkes herausgegriffen und betont. Und dann kommt als Bestätigung, könnte man vielleicht sagen, dieser festlichen Lobrede das Sanctusgebet der Gemeinde: Heilig, heilig, heilig. Das dreifache Heilig, das wir bereits in der Vision des Propheten Jesaja erkennen, der die Engel im Himmel singen hört. Und so wird deutlich, dass wir, wenn wir die Heilige Messe feiern, eben auch teilhaben an der Liturgie des Himmels, dass wir verbunden sind mit den Engeln und allen Heiligen, die in der seligen Anschauung Gottes Gott preisen und loben, und wir dürfen daran teilhaben. Nach dem Sanctusgebet gibt es eine Überleitung. Der eigentliche Text des Hochgebetes beginnt nun. Das Sanctusgebet der Gemeinde wird aufgenommen, und wir danken dem Vater für das Werk der Erlösung. Wir danken dafür, dass er den Heiligen Geist sendet, dass er uns zu einem Volk versammelt. Und darauf folgt die Herabrufung des Heiligen Geistes. Der Priester breitet die Hände aus über die Gaben von Brot und Wein zum Zeichen dafür, dass der Heilige Geist auf die Gaben herabkommt, dass er eine heilbringende Verwandlung bewirkt. Wir müssen immer betonen, dass es sich hier nicht um ein magisches Ritual handelt. Der Priester betet keine Zaubersprüche, mit denen das Natürliche gezwungen wird, irgendwas Magisches zu tun, sondern wir beten hier darum, dass der Geist Gottes herabkommt, dass er immer wieder neu eine neue Schöpfung bewirkt, dass er die Gaben von Brot und Wein verwandelt. Auch bei vielen anderen Gelegenheiten, Sakramenten, bei der Priesterweihe, bei der Firmung gibt es dieses Zeichen der Auflegung der Hände, das Ausbreiten der Hände, das Herabrufen des Heiligen Geistes. Und dann schließt sich dann die eigentliche Wandlung an. Es gibt eine kleine Rahmenerzählung, könnte man sagen. Jesus versammelt sich mit den Aposteln am Abend, als er ausgeliefert wurde. Und es wird erzählt, was er tut. Und dann werden die Worte gesprochen, die Jesus selbst gesprochen hat. Das ist sozusagen der innerste Kern, das innerste Heiligtum der Messfeier. Und wie ich eben sagte, der Priester darf Jesus Christus gegenwärtig machen. Er darf sie zur Verfügung stellen, dass Gott sein Schöpferwort durch ihn von Neuem sprechen kann. Und das wird begleitet von Zeichen der Ehrfurcht. Der Priester kniet sich nach der Wandlung jeweils hin. Er betet Christus an, der gegenwärtig wird unter den Zeichen von Brot und Wein auf dem Altar. Im feierlichen Hochamt werden die Gaben dann beweihräuchert, auch die Glocken erklingen zum Zeichen dafür, dass hier ein besonderer Höhepunkt der Messfeier gegeben ist. Und nach der Konsekration, nach der Wandlung, ist die Gemeinde aufgerufen, zu loben und zuzustimmen, dass der Priester oder Diakon sagt, Geheimnis des Glaubens, und die Gemeinde betet, deinen Tod, du Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Das, was hier geschehen ist, nämlich das Geheimnis von Tod und Auferstehung Christi, das für uns gegenwärtig geworden ist, daran glauben wir, das bekennen wir, solange bis Christus am Ende der Zeit wiederkommen wird. An die eigentliche Wandlung schließt sich dann das Gedächtnis Christi, das sogenannte Anamnesegebet, Erinnerungsgebet. Wir denken an die Taten Gottes, an das, was Christus für uns getan hat, an sein Leiden, an seine Auferstehung, an seine Himmelfahrt. Wir denken daran, dass er und wir uns erlöst hat. Und auf dieses Gebet folgt dann das Darbringungsgebet. Es geht darum, dass wir gemeinsam in der Gemeinschaft der Kirche, in der Verbundenheit mit Christus zum Vater beten können. Wir bitten darum, dass die Feier des Opfers uns immer mehr verbindet in der Gemeinschaft der Kirche, dass wir eins werden mit Jesus Christus, dass wir in einer Gemeinschaft sind mit den Heiligen, auch mit der Mutter Gottes, mit den anderen Heiligen und Märtyrern, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Dann beten wir in den Fürbitten, die im Hochgebet ihren Platz haben, für die ganze Welt und für die Kirche. Wir beten darum, dass das Opfer der Messe Frieden bringt für die ganze Welt. Wir beten für den Papst und die Bischöfe. Eucharistie ist das Sakrament der Einheit, das immer nur in der Gemeinschaft und von der ganzen Kirche gefeiert werden kann. Deshalb sind wir immer in Gemeinschaft mit dem Papst und unserem Bischof und in der Gemeinschaft mit allen Bischöfen. Dieser katholischen Gemeinschaft hat die Eucharistiefeier ihre Wurzeln und ihren Ort. Und deshalb ist es eben auch falsch zu sagen, wir können auch mit anderen nicht-katholischen Christen Eucharistie feiern, um der Einheit näher zu kommen. Das funktioniert nicht, weil die Eucharistie als Sakrament immer die Einheit der Kirche bereits voraussetzt und auf diese Weise eben die Kirche immer wieder von Neuem aufbaut. Die Fürbitten sind eben auch für die Lebenden und für die Verstorbenen, die wir mit einschließen in die Feier der Heiligen Messe, der die Früchte der Heiligen Messe auch zugutekommen, dass wir eben auch für unsere Verstorbenen etwas Gutes tun können, wenn wir eben sagen, wir nehmen sie mit hinein in die Feier dieses Opfers Christi, der uns erlöst und der auch unseren lieben Verstorbenen hilft auf ihrem Weg zum Himmel. Schließlich wird das Suchgebet beenden mit einer Doxologie, also einem Lobpreis, wo nochmal ausgedrückt wird, dass wir nichts allein tun, sondern immer mit Christus, durch ihn und mit ihm und in ihm. Preisen wir Gott, den Vater, und damit ist dann das eigentliche Hochgebet beendet. Das war jetzt nach diesem Schema das dritte Hochgebet. Es ist in den anderen Hochgebeten teilweise etwas unterschiedlich, aber die einzelnen Elemente, sind sie auch anders verteilt, finden sich eigentlich in jedem Hochgebet wieder. Und hier ist das für jeden, der das vertiefen will und sich dafür interessiert, eine gute Gelegenheit, einfach mal ein Gotteslob zu nehmen. Da ist das zweite Hochgebet abgedruckt, oder ein Messbuch zur Hand zu nehmen und sich einfach mal in die Hochgebete zu vertiefen, um hier eigentlich besser mitvollziehen zu können, was wir im Gottesdienst der Kirche tun.
Ich will nochmal an diesen zentralen Teil einhaken, diesen zentralen Teil des eucharistischen Hochgebetes, nämlich bei der Wandlung. Sie haben jetzt schon gesagt, dass eine hervorgehobene Bedeutung den Konsekrationsworten zukommt. Also das ist der Kelch, das ist also mein Leib, der für euch hingegeben wird, und der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird. Warum sind die so zentral und sind die denn überhaupt historisch? Oder könnte man die auch weglassen?
Ja, das ist eine Kernfrage. Das sind natürlich die Worte, das sind die Worte des Herrn selbst, das, was Jesus beim letzten Abendmahl gesagt hat. Und insofern sind sie das Fundament der ganzen Messfeier und sie können auf gar keinen Fall weggelassen werden. Sie dürfen auch nicht verändert werden. Wenn man im Evangelium und im ersten Korintherbrief nachschaut, wo die Worte des Herrn überliefert werden, die historisch sind, sieht man, dass sie unterschiedlich sind. Die Kirche hat eben hier die verschiedenen Versionen zusammengefasst und für den Gottesdienst der Kirche bestimmt. Und es ist tatsächlich das Wort des Herrn, das wir hören. Es ist Christus selbst, der durch den Priester diese Worte spricht, die dann bewirken, dass in den Gaben von Brot und Wein uns Christus entgegentritt, der auferstanden ist von den Toten.
Das heißt, die Wirksamkeit der Heiligen Eucharistie und die Verwandlung, die hängt wesentlich an diesen Worten und nicht einfach nur jetzt an der Zusammenkunft der Gläubigen.
Es sträubt sich etwas in mir, dass man das immer so gegenüberstellt. Natürlich ist der ganze Gottesdienst als Gesamtgeschehen eben wichtig. Und natürlich, wenn man die Wandlungsworte einfach weglassen würde, dann wird sich auch nichts wandeln. Das ist auf der einen Seite richtig, andererseits kann ich aber eben auch nicht nur die Wandlungsworte sprechen, sondern ich brauche eigentlich den ganzen Ablauf des Gottesdienstes, alles gehört mit dazu, damit eben hier Liturgie tatsächlich gefeiert werden kann.
Also sozusagen ein Geflecht, das ineinander greift und das man nicht voneinander jetzt trennen kann in einzelne Teile eigentlich, auch wenn wir es jetzt so nacheinander natürlich analysieren.
Genau, und eben auch die Erinnerung nochmal daran, dass eben der Priester, wie alle Helfer des Gottesdienstes, sich eben hier dem Willen der Kirche unterordnen müssen, sagen müssen, wir wollen das tun, was die Kirche tut, wenn Gottesdienst gefeiert wird. Und man soll eben darauf achten, es gibt Elemente, die können frei gestaltet werden, es gibt Elemente, die sind veränderbar, Elemente, die auch in jedem Tag, in jedem Gottesdienst anders sind, aber es gibt eben auch Elemente, die unverändert sind und unverändert bleiben sollen, wo eben niemand das Recht hat, etwas, wie es das Konzil sagt, nach eigenem Gutdünken hinzuzufügen oder wegzunehmen. Und das ist einfach eine Forderung der Liturgie selbst. Und es ist immer wieder notwendig, darauf hinzuweisen, dass man dem auch nachkommen soll.
An das Hochgebet schließt sich ja dann das Vaterunser an. Warum ist es denn an dieser Stelle und was ist denn alles drin im Vaterunser, wenn man das auch nochmal so zerlegt?
Das Vaterunser ist ja das zentrale Gebet der Christenheit, das Gebet, das Jesus seinen Aposteln gelehrt hat. Man kann sagen, es ist das wichtigste Gebet, das wir haben. Wir dürfen Gott unseren Vater, unseren lieben Vater nennen, wie es Jesus getan hat und weil es Jesus getan hat. Und da bitten wir um alles, was eigentlich der Mensch wirklich nötig hat. Das sind die sieben Bitten des Vaterunsers, die eigentlich auf alles zielen, was für uns wirklich erste Priorität haben sollte. Die ersten Bitten geht, gib das Reich Gottes, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie so auf Erden. Da geht es darum, dass Gottes Wille geschieht. Und danach geht es um das, was für uns Menschen dann für das Leben wichtig ist, unser tägliches Brot, gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Das sind eigentlich die Dinge, die für unser tägliches christliches Leben zentral sind. Und man hat auch schon mal das Vaterunser sozusagen als gemeinsames Tischgebet bezeichnet. Hier an dieser Stelle vor der Kommunion beten wir gemeinsam mit den Worten, die uns Jesus geschenkt hat.
Jetzt haben wir auch eine Hörerin in der Sendung, die noch zum Thema eine Frage hat. Ich begrüße Beate Pingert in der Sendung. Grüße Gott, hallo auf Radio Horeb.
Ja, grüß Gott. Ich habe zwei grundsätzliche Fragen. Und zwar, ob im Hochgebet die Worte durch ihn und mit ihm und in ihm von der Gemeinde mitgesprochen werden dürfen. Und zweite Frage, ob der Embolismus beim Vaterunsergebet weggelassen werden darf.
Danke, Frau Pingert. Das behandeln wir jetzt anschließend. Alles Gute an Sie. Einen schönen Tag.
Danke, wünsche ich auch. Adieu.
Wiederhören. Adieu. Ja, Pfarrer Filler, kann man diese Teile weglassen?
Also das wird jetzt ja, kommt jetzt nach dem Vaterunser, der Embolismus, den man nicht weglassen kann. Und es ist auch nicht vorgesehen, dass die Doxologie, der Lobpreis durch ihn und mit ihm und in ihm von der ganzen Gemeinde gesprochen wird, genauso wenig wie das Hochgebet von der ganzen Gemeinde gesprochen wird. Das ist die Aufgabe des Priesters.
Warum?
Weil es in der Liturgie unterschiedliche eine Verteilung gibt der Aufgaben, die der Einzelne hat, und der Priester hat eben wesentlich die Aufgabe, Christus zu repräsentieren, sich ihm zur Verfügung zu stellen. Und dazu gehört eben, dass er diese besonderen Gebete spricht, die Amtsgebete des Priesters, und dazu gehört eben auch das Hochgebet, dass er eben mit Christus und dass Christus durch ihn betet. Und da ist es eben die Aufgabe der Gemeinde, da jeweils zu antworten, in der Akklamation die Zustimmung zu geben, Gott zu loben und am Ende das Amen zu sprechen, auf diese Weise dann mitzutun, mitzuwirken, zu bestätigen, zu bezeugen, was Gott Großes dort getan hat.
Wir haben jetzt auch schon das Vaterunser behandelt. Danach schließt sich ja das Friedensgebet an und der Friedensgruß. Was hat es denn damit auf sich nach dem Vaterunser?
Genau, vielleicht kurz nochmal eben zu der Frage nach dem Embolismus. Wir haben ja das Vaterunser, und es hat sich ja bereits in der Antike entwickelt, dass das auch mit einer kleinen Doxologie abgeschlossen wird. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und das ist nichts, was im Evangelium stehen würde. Das ist nichts, was Jesus uns gesagt hat. Das ist etwas, was sich eben in der Kirche entwickelt hat als Abschluss des Vaterunsers. Und dann ist im Laufe der Zeit auch bereits ziemlich früh in der Entwicklung der Messfeier hier ein eingeschobenes Gebet hineingekommen, wo es eben darum geht, dass wir um die wichtigen Anliegen des Friedens beten, dass wir davor beten, dass wir vor der Verwirrung verschont bleiben, und dass eben dann sich daran dieser Abschluss Vater Unsers anschließen. Da ist eben auch in der Gottesdienst der Kirche keine Möglichkeit vorgesehen, es einfach wegfallen zu lassen, sondern es gehört mit dazu und sollte deshalb auch immer gebetet werden. Genauso wie dann das Friedensgebet, das sich anschließt. Hier geht es jetzt vor der Empfang der Heiligen Kommunion darum, dass wir um den Frieden beten, den nur Jesus Christus geben kann, der selbst unser Friede ist, der uns seinen besonderen Frieden verheißt. Und dann wird dieser Friede des Herrn, wird der Gemeinde gewünscht. Der Friede sei mit euch und mit deinem Geiste. Man kann eben auch dazu auffordern, dass man ein Zeichen des Friedens da gibt, dass man sich die Hand reicht und sagt, der Friede sei mit dir und mit deinem Geiste. Da ist eben auch darauf zu achten. Es kommt dann nicht darauf an, dass man persönlich jedem Einzelnen in der Kirche die Hand schüttelt und ihm versichert, dem Frieden zusagt und wünscht, sondern es geht darum, dass es ein Symbol ist, dass man eben nach rechts und nach links den Frieden stellvertretend für alle anderen weitergibt.
Danach findet ja die Brechung des Brotes statt und auch das Beten des Agnus Dei. Welche Bedeutung hat denn das Brechen des Brotes?
Ja, das Brechen des Brotes ist eben auch ein alter Name für die Messfeier, für die Eucharistiefeier. Die Hostie wird heute in mehrere Teile gebrochen. Ein kleines Stück der Hostie wird in den Kelch eingesenkt und der Priester betet darum, dass der Kommunempfang reiche Frucht bringen möge. Ursprünglich war die Bedeutung tatsächlich einmal, dass man das Brot in kleinere Teile aufteilt, damit jeder ein Stückchen des Herrenleibes empfangen kann. Und daraus hat sich eben jetzt dieser Ritus entwickelt, den man unterschiedliche symbolische Betrachtungen, mit dem man unterschiedliche Betrachtungen verbunden hat. Man hat eben gesagt, diese drei Teile der Hostie, das ist die streitende Kirche auf Erden, die leidende Kirche im Fegefeuer, die triumphierende Kirche im Himmel. In der Antike hat man zum Beispiel das so gemacht in Rom, dass man eben da aus dem Papstgottesdienst einen Teil der Hostie in die umliegenden Kirchen gesandt hat als Zeichen der Einheit. Und die Brechung des Brotes deutet eben auch darauf hin, dass Christus sich am Kreuz hingegeben hat, dass er das Lamm Gottes ist, das geschlachtet wurde, das am Altar des Kreuzes für uns gestorben ist und deshalb wir erlöst wurden und deshalb wir ihn, den gestorbenen und auferstandenen Herrn, heute empfangen können.
Dann schließt sich ja die Kommunion an. Was bedeutet Kommunion eigentlich schon allein vom Wort her?
Ja, Kommunion, Communio heißt Gemeinschaft. Und hier werden wir eingeladen zur Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn und mit ihm auch zur Gemeinschaft mit der ganzen Kirche. Zuerst ist es so, dass der Priester nach einem stillen Gebet die Heilige Kommunion empfängt und danach dann ist es seine Aufgabe, die Kommunion auszuteilen an die Gläubigen. Immer wieder kann man beobachten, dass der Priester erst am Schluss kommuniziert oder erst Kommunionhelfer oder Ministranten vor ihm kommunizieren und das ist eigentlich ein Missbrauch, der nicht vorgesehen ist, denn es geht ja nicht darum, dass ich der Einladende bin als Priester. Nicht die Leute kommen zu mir und ich gebe erst den anderen, bevor ich mir selbst was nehme. Nicht die Leute kommen nicht zu mir zum Kaffee trinken. Dann wäre es unhöflich, wenn ich als Erster ein Stück Kuchen essen würde, bevor die anderen was bekommen. Aber es geht nicht um mich. Christus ist der Einladende. Er ist derjenige, der die Menschen zusammenruft. Er ist der Hausherr und deshalb muss der Priester als Erster die Kommunion empfangen, damit er dann sie auch austeilen kann. Ich kann nicht geben, was ich selbst nicht habe. Und deshalb ist es so vorgesehen, dass der Zelebrant als Erster kommuniziert und danach alle anderen Gläubigen dies möchten.
Dann gibt es ja auch noch weitere Teile bzw. einen Schlussteil. Und zwar ein Schlussgebet und dann auch noch daran anschließend eben die Entlassung. Was sind denn da die zentralen letzten Elemente?
Genau, nach der Kommunion, die begleitet wird von Orgelspiel oder auch der Stille eventuell, gibt es noch die Gelegenheit der Danksagung, dass man entweder in Stille verharrt und persönlich dankt für das Geschenk der Eucharistie. Es kann ein Lied gesungen werden, da eine Betrachtung gesprochen werden. Und dann schließt eben die Heilige Messe mit dem Schlussgebet, das letzte Amtsgebet des Priesters, in dem noch einmal zusammengefasst wird, das Geheimnis des jeweiligen Tages, der Dank für die empfangene Gabe, die Bitte darum, dass diese Gabe fruchtbar wird in jedem Einzelnen der Gläubigen. Und nach dem Schlussgebet ist die Gelegenheit, dass noch Verlautbarungen gesprochen werden können, dass man eben noch informiert über wichtige Termine und Dinge, die notwendig sind, zu verkündigen. Und dann kommt der Abschlusssegen, dass wir eben hinausschreiten aus der Kirche hinein in die Welt unter dem Segen Gottes. Die Liturgie hat begonnen mit dem Kreuzzeichen des Priesters und sie endet auch mit der Anrufung der Dreifaltigkeit. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, mit dem Zeichen des Kreuzes beginnen und enden wir den Gottesdienst, den Tag, unser ganzes Leben. Und schließlich, ite missa est, auf Lateinisch geht in den Frieden, sagen wir im Deutschen, ein Entlassungsruf, mit dem die Gemeinde entlassen wird. Und damit ist dann der zweite große Teil der Messfeier, die Eucharistie, beendet. Und damit ist auch der Gottesdienst der Kirche für diesen Tag zu Ende. Und wir verlassen die Kirche und versuchen, als Christen in der Welt Zeugnis zu geben.
Ja, und an dieser Stelle ist auch fast schon unsere heutige Sendung beendet. Und zugleich werden unsere einmonatigen Sendungen zur Erklärung zum Aufbau und Ablauf der Heiligen Messe damit auch komplettiert. Und ich freue mich sehr, dass wir Ihnen den gesamten Ablauf auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in den letzten Monaten bis heute darlegen konnten. In wenigen Minuten beten wir das Gebet zur Todesstunde des Herrn mit anschließendem Barmherzigkeitsrosenkranz und zwar heute mit dem Team von Radio Horeb aus München und Balderschwang, sodass dieser Grundkurs des Glaubens jetzt schon an seinem Ende angelangt ist. Eine herzliche Einladung an unsere Hörer zum Mitbeten ab 15 Uhr. Wir haben heute wieder aufschlussreiche Erläuterungen zum Ablauf und Aufbau der Heiligen Messe erfahren und dafür Ihnen, lieber Pfarrer Filler, und für diese ganze Serie ein herzliches Vergelt's Gott und Dankeschön für Ihre Zeit und Gedanken zu diesem Thema.
Sehr gerne.
Wenn jemand die Sendung gerne kostenfrei als CD bestellen möchte, dann ab Montag unter 08328 921 120 oder als Podcast auf horeb.org. An Sie, Pfarrer Filler, noch die abschließende Bitte zur Spendung des priesterlichen Segens und damit verabschiedet sich bei unseren Hörern hiermit vorab Leon Bichler mit den besten Wünschen für einen gesegneten Freitag.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.